In diesem Lied begrüße ich euch ganz herzlich zu diesem Morgen. Das Thema habt ihr schon auf euren Sitzen, Gottes Gedanken zu Israel. Das dürft ihr dann gerne mitnehmen. Das sind 10 Bibelstellen. Was denkt Gott über Israel? Und das Thema heute Morgen ist das hier eingeblendete Nahostkonflikt, ein Weckruf. Und damit ihr das gerade wisst, Roland und Frenz haben gesagt, um 15:15 müssen sie weggehen. Es ist eine halbe Stunde, ich bin nicht fertig in einer halben Stunde. Genau, ich hatte ein relativ umfassendes Skript hinten drauf, so musste ich euch nicht alles erzählen. Nehmt das mit, um euch mehr zu vertiefen. Wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Das Zeitgeschehen, aber nicht nur das, sondern ich habe dann auch Predigten gehört, unter anderem von ihm, weißt du, wer ihn kennt, der Mann auf dem Bild da, das ist der Michael Sieber vom ICF Zürich. Und ich war sehr erstaunt, dass diese Megachurch, diese große Kirche, dass sie ihr ganzes Programm umgestellt haben, nicht nur sie, sondern auch ICF-Gemeinden in Deutschland und so weiter, und haben sich voll diesem Thema angenommen, was da gerade passiert. Gell? Und ich wollte euch zuerst einen Ausschnitt zeigen, das lassen wir jetzt aber. Könnt ihr selber mal nachgehen. Die machen das noch recht gut. Ich bin sehr erstaunt und auch erfreut darüber gewesen. Eine Woche vorher, das war vor 3 Wochen, hat Leo Bicker eine Predigt gehalten. Kann man auf YouTube nachschauen. Und sage und schreibe bis zum heutigen Tag, mehr als 260.000 Leute haben zumindest mal diese Predigt auf YouTube angeklickt. Der Titel war auch relativ gut, Endzeit, Israel und Hamas, ist der Titel. Auch sehr gut, sehr informativ. Also Gemeinden, relativ neuere Gemeinden, moderne Gemeinden, haben gemerkt, ups, da geht etwas ab, da passiert etwas in unserer Welt, das müssen wir wissen, was die Bibel dazu sagt. 5 Themen werden uns diesen Sonntag und auch nächsten Sonntag beschäftigen. Warum die Juden? Was ist los im Nahen Osten? Was geht das uns, was geht das mich an? Was ist Antisemitismus? Dieses Wort tauchte plötzlich wieder vermehrt auf in den Medien, auch im Zusammenhang mit den Demonstrationen. Was ist das überhaupt? Warum ist die Bibel wichtig, diesen Krieg und den Nahostkonflikt richtig zu verstehen? Fragezeichen. Ich bin der festen Überzeugung, ja, wir müssen die Bibel kennen, um zu verstehen, was da unten geschieht. In der Welt, die Politiker und so weiter, die haben ein Problem, das Ganze einzuordnen und vor allem Lösungen zu finden, weil sie die Bibel nicht kennen. Weil es eben nicht einfach eine politische Frage ist, sondern eine höchst religiöse Glaubensfrage, die da einfach mit hineinspielt. Aber gehen wir da in diese Ereignisse hinein, was geschehen ist. Ich werde nicht wahnsinnig viel wiederholen. Ihr habt bestimmt auch viele schon gesehen. Viele Dinge werdet ihr schon wissen zum Teil und andere weniger und so weiter. Hier habe ich euch etwas mitgebracht. Und zwar, das ist der jüdische Festtagskalender. Um ein bisschen aufzuzeigen, wie fies, wie heimtückisch die Feinde Israels, und Israel ist um Feinde buchstäblich umgeben, wie heimtückisch sie waren. 25. September, Montag, war der Yom Kippur. Der Yom Kippur-Tag kennen wir aus der Bibel. Und das heutige Israel feiert diesen Tag immer noch seit buchstäblich Jahrhunderten und Jahrtausenden. Was ist dieser große Versöhnungstag, den wir in 3. Mose 23 finden? Es ist der Tag, an dem sich das Volk Israel daran erinnert. Wir als Volk versündigen uns gegenüber unserem Gott immer wieder. Obwohl Gott ja immer wieder auch dem einzelnen Israelit die Möglichkeit eines Opfers gibt und gab, gab er auch dieses Opfer, an dem ein Opfer gebracht wird für die Schuld und Sünde. Um den Menschen bewusst zu machen, und das ist auch eine Tatsache, die uns heute Morgen ab und zu begegnen wird. Wir Menschen sind schuldig, werden schuldig vor Gott. Das größte Problem in dieser Welt ist nicht der Nahostkonflikt, sondern ist Sünde. Die Zielverfehlung, dass wir gegenüber Gott schuldig werden. Im Übrigen, in unserem Alltagsleben entdecken wir oder trifft uns das immer wieder. Wo gibt es Konflikte? Wer kennt schon von uns nicht Konflikte, Streit, Schwierigkeiten? Es hat immer mit Schuld zu tun, oder? Jemand macht sich schuldig gegenüber einem anderen durch Taten, durch Worte und so weiter. Und es gibt Konflikt. So auch hier. Gott löst Konflikte. Das ist die große, zusammenfassende Botschaft der Bibel. Gott löst Konflikte. Wie? Indem wir mit Gott in Verbindung kommen. Er ist der große Friedensstifter. Er ist der große Versöhner. Aber wie macht er das? Oder und wie macht er das? Es braucht immer ein Opfer. Wo Schuld gesehen ist, wo es um Sünde geht, braucht es ein Opfer, damit Gerechtigkeit getan wird. Jesus, das Kreuz, das große Opfer Gottes. Das kommt auch in der Bibel so wunderbar vor. Und auch dieses Opfer an diesem Versöhnungstag war eigentlich der Hinweis oder ist der Hinweis darauf, Gott bringt das Opfer. Gott gibt die Versöhnung. Er tut das, nicht wir Menschen. Also Israel gedacht an diesen Versöhnungstag, dem Yom Kippur, bis heute, denken sie an diese Wahrheit. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie heimtückisch, dass an einem Yom Kippur Israel angegriffen wird. Nicht dieses Mal, das war dann einige Tage später, aber sehr nahe dran. Aber einmal gab es einen Krieg, der bekannte Yom Kippur-Krieg 1973. Da haben sogar die umliegenden Länder haben an diesem Feiertag, an diesem hohen religiösen Feiertag, haben sie diesen Angriff auf Israel getan, gegen ihre Existenz. Stellt euch vor, irgendeine Macht kommt und würde uns an Weihnachten angreifen. Ist doch unglaublich. So eine Frechheit, so eine Boswilligkeit. Ja, was ist das für eine Aussage gegen den Glauben eines Volkes? Ganz gezielt. Hm? Okay, das war also am 25. September diesem Jahr, der große Versöhnungstag. Israel feiert dann anschließend einige Tage das Sukkot. Das heißt, das ist das Laubhüttenfest, das wir auch aus der Bibel kennen. Dieses große Fest, 7 Tage, wie ihr das sehen könnt, bis zum 6. Oktober feierten sie das. Was feiert Israel? Das Gedenken an den Auszug des Volkes Israel von Ägypten in das verheißene Land. Hochinteressant, hä? Hochinteressant. Alte Geschichte. 3000 Jahre und mehr ist das her. Und Israel gedenkt bis zum heutigen Tag. Das ist die DNA des Volkes Israels. Das ist seine Geschichte. Das ist nicht nur einfach Bibel und Mythos im Alten Testament. Das ist Geschichte. Wir wissen das. Und das muss man einrechnen. Und Israel feiert das. Den Auszug aus Ägypten in ein neues Land. Und jetzt kommen wir genau eben die Landfrage. Um die geht es ja im ganzen Nahostkonflikt, oder? Gott hat nämlich diesem Volk gesagt, geht dorthin in das Land, das ihr Abraham, Isaac und Jakob, die Vorväter des Volkes, vorausgesagt habe, gegeben habe, geht und nehmt es ein. Und vertreibt Völker, die dort jetzt wohnen. Kommen wir später noch dazu. Auf alle Fälle, zurück dieses Jahr, Oktober, Israel feiert an 7 Tagen dieses Fest und am Ende dieses Festes kommt dann der 7. Tag, sprich der 8., der 7. Oktober, Shmini Atzeret Simchat Torah, so ungefähr, gell? Da denkt Israel dran an den Abschluss des religiösen Jahres und den Neubeginn. Und genau an diesem Abschluss dieser ganzen Festserie kommt dann dieser Angriff. Noch erwähnt zum Laubhüttenfest, ein Gedanke. Interessanterweise geht es im Nahostkonflikt genau um diese Landfrage. Wir denken zurück an Josuas Zeiten und können uns auch die Frage stellen, wird jetzt Gott Israel für immer das versprochene Land zurückgeben? Fragezeichen. wird dieser 7. Oktober, der eigentlich ein Abschluss und ein Neubeginn ist, der für Israel jetzt so schrecklich in die Geschichtsbücher eingeschrieben sein oder bleiben wird, wird das ein Neubeginn in einem Konflikt, der schon 75 Jahre und mehr dauert? Fragezeichen. Es ist bestimmt, dieser 7. Oktober, ein Weckruf. Ein Weckruf an Israel. Dieses Wort wird uns ab und zu noch begegnen heute Morgen. Ein Weckruf. Keiner von uns hat wahrscheinlich den Wecker gern am Morgen, oder? Keiner. Juhui, der Wecker schellt, ich kann aufstehen. Ja, wahrscheinlich eher weniger von uns, oder? Genau. Und auch so ein Weckruf ist nicht unbedingt etwas Schönes. Für Israel, für Israels Nation war es auch ein Weckruf. Gehen ein bisschen zurück, was die letzten paar Monate in Israel, man immer wieder in den Medien hörte, wie Israel in der Regierung unerhörte Zerreißproben da waren, gegen Netanyahu Zerreißproben, er war angefochten, er war hinterfragt und so weiter. Und was dann wahr ist und, lassen wir mal stehen. Aber die Nation Israel, das Volk Israel war am Rand, moralisch am Rand. Gesellschaftlich, politisch, zerrissen, zerfleischt, oder? Und dann kam dieser 7. Oktober und was passierte? Was alles auseinander driftete, zog zusammen wie ein Magnet. Und das Volk stand, sagen wir mal, am 8. Oktober, stand dieses zerrissene Volk wieder einmütig da. Also sie merkten, was jetzt geschieht. Da müssen wir zusammenstehen. Alle Diskrepanzen, alle Unterschiede, die in diesem Volk drin sind, müssen wir jetzt vergessen. Jetzt geht es um die Existenz von uns als Volk. Und sie werden mit der Geschichte wieder vertraut. Wer sind wir eigentlich? Wer sind wir? Höchst interessant. Und eine der Informationsquellen für mich ist ja der messianische Jude Amir Zarfati, der Bücher von ihm, wir haben es hinten auf dem Büchertisch, sehr interessant, er hat auch einen Informationskanal, den höre ich ab und zu, so als Nebenbei-Tipp, ich bin kein englisch sprechender Mensch und er macht vieles auf Englisch, auf YouTube, ist wirklich cool, kann man das automatisch auf Deutsch übersetzen lassen. Schriftlich, oder? Kann man nachhören. Sehr interessant, was er berichtet. Und gerade kürzlich sagte er, dass dieser 7. Oktober dazu führt, dass viele säkulare, verweltlichte Juden zurückfinden zu Gott. Dass sie Gott wieder suchen. Da kann man auch sagen, Not lehrt beten, gell? Ist auch so. Not lehrt beten. Aber viele Juden kehren zurück in den orthodoxen Glauben erst einmal, aber sie besinnen sich wieder, da ist doch Gott. Unsere Existenz, unsere Anfänge liegen in Gott begründet. Das sehen wir, lernen wir aus der Bibel. Gott hat Israel erwählt. Also warum gibt es diesen Krieg? Es gibt ihn, weil es geht eben um eine religiöse, sehr stark um eine religiöse, um eine Glaubensfrage, ist der Koran wahr oder ist die Tora, das Alte Testament, wahr? Amir Zarfati sagte noch Folgendes, ganz interessant, zu diesem Angriff am 7. Oktober. Er war ja schockiert. Dieser Amir Zarfati arbeitete im Militär, hat Insider-Informationen, arbeitete auch zum Teil zusammen mit dem jüdischen Geheimdienst. Und gerade dieser Mossad-Geheimdienst, der ist ja bekannt, legendär, wie gut das der ist, oder? Dass die eigentlich schon alles wissen, bevor etwas alles geschieht, oder? Und was da passiert ist, da waren sie ja alle miteinander überrumpelt. Sie haben geschlafen. Klar, da waren diese ganzen jüdischen Feste und so weiter. Und er fragte sich, wie konnte das geschehen? Wie war das möglich? Jetzt aber, im Nachhinein, hat man Folgendes festgestellt, dass eigentlich ein viel größerer Angriff geplant gewesen wäre. Nicht nur vom Gazastreifen, sondern sogar vom Libanon, von der Hisbollah, organisiert, orchestriert vom Iran über das Meer. Hätte ein viel größerer, mehrfacher Angriff geschehen sollen, als das, was geschehen ist. Hat Gott eingegriffen? Fragezeichen. Wir wissen, Israels Situation ist ja die vergleichbar mit einem bösen Nachbarn. Ich weiß nicht, ob jemand von euch je einmal hatte oder hat einen Nachbarn, mit dem man einfach nicht auskommen kann. Wo es einfach nur Streit gibt, einfach nur Schwierigkeiten. Und du weißt, du hast einmal gesprochen mit ihm, du weißt, der hat nur ein Ziel, dass du wegziehst aus deinem Haus, weil es er kaufen will. Das ist ziemlich eine mühsame Situation, gell? Das raubt dir wirklich das schöne Leben. Du hast ein wunderbares Haus, hast eine schöne Umgebung, aber das dauert dieser Nachbar. Und du weißt nicht, wie du, was du tun kannst, damit du im Frieden mit ihm leben kannst. Du hast alles versucht. Du versuchst nett zu sein, du versuchst zu helfen. Ja, du hast ihm sogar einmal ein Stück Land angeboten. Er will das nicht. Du merkst, er will nur, dass du wegziehst. Dass du dich aus dem Staub machst, dass du weg bist. Und mit der Zeit merkst du, dem ist es wirklich ernst. Deine Familie ist nicht einmal sicher. Du weißt nie, ob er sogar plant, irgendeinen Anschlag gegen dich. Gegen Leib und Leben und Haus. Keine schönen Aussichten. Und so lebte dieser Staat und lebt bis heute, dieser Staat und Volk Israel, mit einem bösen Nachbarn, der nur ein Ziel hat. Israel muss weg aus der Landkarte. Das weiß man. Das weiß eigentlich die ganze Welt. Wenn man das berücksichtigen würde, würde man vieles verstehen, was Israel tut und Israel macht, ohne alles immer gerade recht zu fertigen. Warum verstehen wir diesen Konflikt mit der Bibel besser, sage ich einmal? Und warum brauchen wir sie, um sie zu verstehen? Wie im praktischen Leben, so haben Konflikte immer eine längere Geschichte, gell? Reto und ich, wir kennen uns ein wenig. Wir haben nicht einfach plötzlich einen Konflikt, obwohl wir uns kaum kennen, oder? Ein Konflikt hat eine Geschichte. Da geschehen Dinge im Zusammenleben. Dieses und jenes böse Wort, diese und jene Tat. Und das kumuliert sich und hin und her und hin und her. Und so entsteht ein Streit, ein Konflikt. Wichtig zu wissen. Ein Konflikt passiert nicht einfach so. Der hat immer eine Geschichte. Diese Geschichte, dieses Konfliktes, ja, wann hat der begonnen? War das 1948? Staatsgründung Israels? Ist damals so quasi, als es die UNO beschlossen hat, jawohl, Israel soll einen Staat haben, dieses Volk, mit einer Vorgeschichte, käme nicht darauf ein, hat damals so quasi die islamische Welt und die Nachbarn rundherum gesagt, stopp mal, das geht doch nicht. Oder war es 1882, ein Datum, das vielleicht ein bisschen weniger bekannt ist. Da begann es, dass Juden aus verschiedenen Orten der Welt zurückgingen in ein verwahrlostes Palästina, in ein verwahrlostes heiliges Land und haben es angefangen, wieder zu bebauen und urbar zu machen. Ihr habt bestimmt das auch schon gehört, verschiedene erwähnen das, wie ein Mark Twain beschrieben hat. Eine Reise in Palästina, im Heiligen Land, in der Region im 19. Jahrhundert und darüber ziemlich ausführlich schrieb, wie die ganze Region verödet, verlassen ist, nicht bewohnt ist. Das totale Gegenteil von heute. Das hat sich geändert, indem Juden dorthin kamen. Auch natürlich im Hintergrund, das ist doch unser Land. Das steht im Alten Testament, in der Tora. Und sie gingen dorthin, haben es bewohnt. Und so wurde diese Region immer mehr bevölkert. Von Juden und zunehmend dann auch von Muslimen. Friedlich am Anfang. Das ging miteinander. Also dieser Konflikt hat eine Geschichte. Auch nicht 1882 hat dieser Konflikt begonnen. Da war der schon da, einerseits. Nein, wir gehen viel, 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 viel weiter zurück. Er beginnt im ersten Buch Mose, Kapitel 16, bei Abraham. Dort beginnt die ganze Geschichte. Und ich rolle es jetzt nicht den ganzen Morgen da auf. Diesbezüglich, ihr könnt das selber nachlesen. Es geht letztendlich geht es um diese beiden Brüder, Isaak und Ismael. Ich denke, ihr seid auch ein wenig bewandert mit dieser ganzen Geschichte, wie es dazu kam. Das für mich erneut Spannende ist das. Abraham, Sarah bekamen keine Kinder. Wie kam es zu Ismael? Durch Eigenwille, Ungehorsam. Sarah merkte, sie bekommt keine Kinder, beide werden alt. Nimm Hagar, meine Magd, damals war das so üblich. Durch sie, Sarah, soll sie ein Kind bekommen über Hagar. Geschah dann auch so durch Ismael. Dann kam es aber zum Streit zwischen Hagar und Sarah. Bevor das Kind geboren war. Und beinahe wäre Hagar weggegangen und Ismael mit ihr in die Wüste und sie wären gestorben. Und dann hat jemand eingegriffen. Wer? Gott. Gott greift ein. Gott rettet Ismael und Hagar. Ismael noch im Bauch, der Hagar. Gott rettet sie. Und Gott sagt sogar, aus Ismael wird ein großes Volk, ja, werden große Völker entstehen. 12 an der Zahl. Wie dann später bei Isaak. Das darf man nicht vergessen. Weil Ismael, könnt ihr nachgehen, in der Ahnenlinie, daraus kommen jetzt die Feinde Israels, die Moslems unter anderem. Haben geschichtlich Abraham als Vater. Verehren Abraham. Und im Übrigen ist mir heute bewusst geworden, in dieser ganzen Vorbereitung, wie wichtig die Person Abraham in der Bibel ist. Ich würde fast sagen, nebst Jesus als Mensch, die zweitwichtigste Persönlichkeit in der Bibel. Und in diesem Konflikt, im Nahostkonflikt, ist Abraham, glaube ich, oder wird er noch eine entscheidende Person, auch wenn er schon vor 3.500 Jahren gelebt hat. Er wird noch bedeutungsvoll werden. Auf alle Fälle, später ist dann Isaak geboren. Genau genommen 13 Jahre später. Isaak geboren und er ist der Sohn der Verheißung. Und aus Isaak wurde ja Jakob, die 12 Stämme, kam dann ja das Volk Israel. Aber Ismael und Isaak, Abraham als Vater. Juden und Araber haben als Vater Abraham. Das ist interessant. Wann hat dann dieser Konflikt begonnen? Habe ich da, glaube ich, nicht drauf. Wann hat dieser Konflikt begonnen? Vielleicht kannst du dir im nächsten Jahr das vornehmen. Lies das Alte Testament, auch wenn es manchmal ein bisschen happig ist. Lies das Alte Testament und verfolge einmal diese beiden Linien. Ismael und Isaak. Ganz interessant. Denn zum Beispiel finden wir dann im Kapitel 34 vom 1. Mosebuch eine ziemlich unselige Geschichte von Jakobs 12 Söhnen, wie sie im Land Kanaan, wie sie unter dem Volk der Heviter eine ziemlich üble Sache tun und ziemlich viele Leute umbringen wegen ihrer Schwester. Mehr könnt ihr selber nachlesen, aber da beginnt es schon. So ein Konflikt beginnt immer mit einer Überreaktion, mit einem Missverständnis, mit einer Beleidigung und so weiter. Können wir das für unser praktisches Leben gut nehmen. Dort, damals, hätten dieser Heviterstamm, wollte sich verbinden mit dem Jakob und seiner Familie. Und das wäre nicht falsch gewesen. Sie sind darauf eingegangen, auf alle Forderungen von Jakob und seiner Familie. Leider kam es nicht dazu. In diesem Fall, könnte man sagen, hat Israel dann versagt und überreagiert und gemordet und getötet. Um nicht zu sagen, sie sind Urauslöser dieses generellen Konfliktes. Braucht immer beide Positionen. Aber hier einfach sehen wir eine Situation, ganz tragisch. Und die Heviter, um die es in dieser Geschichte geht, wurden später aus dem Land Kanaan herausgeworfen. Einfach hier gewisse Zusammenhänge, wo ich total staune, wie was da alles beschrieben ist in der Bibel. Wir wollen jetzt in einen Text gehen, Sacharja-Brief. Vom Sacharja-Propheten, Kapitel 9. Das ist mir sehr wichtig geworden. Ich kann noch ein wenig aus der Bibel lesen. Und ich habe euch da etwas mitgebracht, einen Text. Ich bin nicht so ein wahnsinniger Spezialist, was die sogenannten kleinen Propheten anbelangt, zu denen Zacharia gehört. Er lebte ja im 5. Jahrhundert vor Christus. Er ist einer der Propheten, der Israel ermunterte, wieder auf Gott zu vertrauen und den Tempel wieder aufzubauen. Seit Jakob ist viel Wasser den Bach runtergegangen und dieses Volk Israel hat sich versündigt gegen Gott. Gott hat sie aus dem Land herausgeworfen, wo sie hineingeführt hat. Und jetzt kommen sie zurück, um den Tempel wieder zu bauen. In diesem Buch haben wir einige Prophezeiungen und ich finde die sehr aktuell, passend zu der heutigen Zeit. Ich lese. Kapitel 9, Vers 1. Dies ist die Last, das Wort des Herrn über das Land Hadrach, das ist ein Ort nähe von Damaskus, und auf Damaskus wird es ruhen. Denn der Herr hat ein Auge auf die Menschen, auch auf alle Stämme Israels. Und auch auf Hamat, das daran grenzt, Tyrus und Sidon, denn sie sind sehr weise. Vers 4. Siehe, der Herr wird es erobern und wird seine Streitmacht auf dem Meer schlagen, gemeint ist Tyrus, und es selbst soll mit Feuer verzehrt werden. Askalon wird es sehen und schaudern, und Gaza wird sehr erzittern, auch Ekron, weil seine Hoffnung zuschanden geworden ist, und der König wird aus Gaza vertilgt, und Askalon wird unbewohnt bleiben. Das schaut der Prophet als Wort Gottes über eine Region Damaskus, heutige Syrien, und ihr habt bestimmt gesehen, das Wort Gaza kommt hier vor. Und es ist nicht irgendwo irgendein Ort, sondern das ist wirklich der Ort Gaza, wo wir heute den Gaza-Streifen haben. Schon erstaunlich. In der Bibel finden wir Orte, die wir heute noch genauso in Israel haben. Hier wird von einer Vernichtung ist davon die Rede. Diese Prophezeiung hat sich erfüllt im 3. Jahrhundert vor Christus durch Alexander den Großen, diesen großen Feldherren, der ein sehr kurzes, aber ein sehr kriegerisches und erfolgreiches Leben verbracht hat. Wie wir aber auch wissen, gibt es heute dieses Gaza wieder. Und einige dieser Städte, die hier genannt sind, die hier zerstört werden. Die Frage stellt sich, wird sich das heute wiederholen? Fragezeichen. Wir sehen aber auch, im Vers 8, und ich will mich um mein Haus her lagern zum Schutz vor dem Kriegsvolk und vor denen, die hin und her ziehen, dass künftig kein Bedränger mehr über sie kommen wird, dem jetzt... Denn jetzt habe ich es mit eigenen Augen gesehen. Die Pünktli, das finde ich verwirrend. Genau. Was ist gemeint mit meinem Haus? Das Haus, das Tempel, der Tempel Gottes. Es ist Jerusalem damit gemeint. Und damals, im 3. Jahrhundert vor Christus, als Alexander der Große auszog, hat er all diese Städte, die aufgezählt sind, erobert, den Boden zum Teil gleich gemacht. Es waren florierende wirtschaftliche Städte, Boden gleich gemacht, aber Jerusalem, das bekannte Jerusalem, hat er links liegen gelassen, stehen gelassen. Das war natürlich damals auch eine Prophezeiung, ihr werdet den Tempel aufbauen, ihr werdet die Mauern Jerusalems aufbauen, ihr werdet die Stadt Gottes aufbauen und sie wird bewahrt bleiben. Nicht immer, das wissen wir, aber hier in dieser Situation ist es so. Auch hier die Frage, können wir das auch für unsere Zeit heute in Anspruch nehmen? Wird Gott auch Jerusalem auf wunderbare Weise bewahren? Wir gehen weiter. Ein Thema, ein kleiner Exkurs. Wir befinden uns hier im Alten Testament. Und ich weiß, es gibt einige, die haben schon mit dem Gott der Bibel und dem Alten Testament ihr Problem. Und zwar mit den Kriegen. Und vor allem mit Kriegen, die Gott noch verordnet. Es gibt im Alten Testament Kriege, die kommen einfach von Macht haben, wie es heute Kriege gibt. Die haben mit Gott gar nichts zu tun. Aber es gibt auch die Kriege, die Gott verordnet. Ich habe schon einige Male erwähnt Israel in Ägypten. Und Gott sagt, geht ins Land Kanaan, das ich euren Vätern versprochen habe, und werft 7 Völker aus diesem Land hinaus. Ich weiß, einige von euch, die meisten haben das schon gelesen und wir lesen das so und denken uns eigentlich nicht wahnsinnig viel dabei. Aber ist schon noch dramatisch. Denn überlegt doch einmal damals. Das Volk Israel in Ägypten. 400 Jahre unter Versklavung gelebt. Okay, keine schöne Situation. Aber all die 7 Völker dort in Kanaan, ich weiß nicht, wie weit weg, vielleicht 200 Kilometer, wenn überhaupt, nicht einmal, oder? Die kannten sie gar nicht. Außer dem Namen nach. Da gab es keine Beziehung. Ich habe vorhin gesagt, Konflikt gibt es durch Streit miteinander. Israel hatte keinen Streit mit diesen Völkern da im Land Kanaan, mit diesen 7. Aber Gott hatte ein Problem mit ihnen. Gott kannte nämlich, wie sie lebten. Und er ließ dann durch Mose Folgendes sagen, 3. Mose 18, 24. Ziemlich harte Kost, ich weiß. Ihr sollt euch durch nichts, er sagt das zu Israel, ihr sollt euch durch nichts derartiges verunreinigen. Müssen wir jetzt im Zusammenhang lesen, es sind ein paar schreckliche Dinge. Denn durch das alles haben sich die Heiden verunreinigt, die ich vor euch her ausstoßen will. Und dadurch ist das Land verunreinigt worden, darum will ich ihre Missetat an ihm heimsuchen, dass das Land seine Einwohner ausspeie. Ich weiß, es ist nicht wahnsinnig schöne Kost, aber Gott sieht, wie die Menschen leben. Und Gott sagt, es gibt einen Punkt, wo es genug ist, wo die Ungerechtigkeit, die Boshaftigkeit einfach überhand nimmt in einem Volk. Greift Gott ein. Das ist so. Ich weiß, wir kennen das, wer das Alte Testament gelesen hat, kennt die ganze Geschichte, gell? Aber jetzt müsst ihr euch eines vorstellen, zu wem sagt Gott das? Es ist das Volk Israel. Zu wem sagt Gott das? Zu diesem Volk. Und jetzt versetzt euch einmal in die Lage, in der Israel ist, oder? Du bist da, du hast wohl keine schöne Vergangenheit. Und jetzt sagt Gott zu dir, ihr könnt frei werden. Geht in dies und diese Region, dort hat es ein paar Völker, rottet sie aus, vertreibt sie, sie sollen weggehen von dort, das Land speit sie aus und du denkst, was sollen wir tun? Israel musste das tun. Die haben nicht darauf gewartet, wie die Hamas gewartet hat, wie sie auf Israel einfallen kann und einfach rummorden kann. Israel hat nicht darauf gewartet. Es war Gottes Befehl. Ich glaube, also du und ich, wir hätten keine große Freude daran gehabt, oder? Was wollen wir tun? Oder? Ich habe vorhin 1882 erwähnt. Damals war das Land Israel verwahrlost. Palästina verwahrlost. Gott hätte es ja auch so machen können. Als das ganze Volk Israel wegging damals, war ja eine Wüste, das war eine Hungersnot. Und deshalb ging ja Jakob weg mit den Söhnen nach Ägypten. Gott hätte einfach diese Region verwahrlost sein lassen können, die ganzen 400 Jahre. Und dann sie zurückbringen und sie könnten alles wieder aufbauen und plötzlich das Klima ein bisschen verändern und dann regnet es wieder und alles wächst und so weiter. Ja, hätte Gott machen können. Nein, es sind 7 Völker in diesem von Abraham bestimmten Land. Schon tough. Und Gott lässt sie ganz klar wissen, warum sie so handeln sollen. Es ist wegen der Schuld, die vor Gott gekommen ist. Wir lesen das und kennen das. Stellt euch jetzt einmal vor, Israel heute wäre so vorgegangen wie im Alten Testament in dieser Geschichte. Ich meine, dass Israel in den letzten paar Wochen haben ja Hunderttausende oder Millionen von Flugblättern auf Gaza City abgeworfen, um den Menschen zu sagen, verlasst Gaza City, geht in den Süden. Sie haben allen Menschen, für denen sie Handynummern hatten, haben sie angerufen und gesagt, verlasst diese Stadt, geht weg. Wir wollen nicht euch töten, wir wollen die Terroristen töten, die ihre Tunnels gebaut haben im Untergrund. 2 Wochen haben sie gewartet, oder mehr als 2 Wochen haben sie gewartet, dass die Bevölkerung sich um 20 Kilometer in den Süden verschiebt. Der Gazastreifen ist ja nicht mehr als 40 Kilometer lang. In zwei Wochen kann man 20 Kilometer, das wäre von hier nach Wiel. Und wenn du auch noch zu Fuß gehen musst, oder? Wenn du weißt, dass die Stadt bombardiert wird, gell? Sie könnten gehen, sie könnten fliehen. Und diejenigen, die es nicht getan haben, sorry, selber schuld. Man kann nicht mehr als warnen. Aber Israel hat das nicht gemacht. Israel hat nicht das ganze Volk ausradiert. Im Alten Testament, damals bei Josua. Gut, da sind sie sieben Tage um die Mauern gegangen. Gell? Und dann sind die Mauern Jerichos eingefallen. Und das darf man nie vergessen bei den Kriegen des Alten Testaments. Gott hat auch damals die Menschen gewarnt. Vergessen wir das eine nicht. Dort bei Jericho, es gab Überlebende. Rahab und ihre Familie. Oder wir denken an Sodom und Gomorra. Legendäre Städte für Dekadenz, für das Böse in der Welt. Die Gott dem Erdboden gleich machte. Abraham wiederum kämpfte mit Gott, rang mit Gott. Gott, wenn es 50, 40, 30, wenn es 10 Leute noch hat, verschont diese Stadt. Und Gott sagte, ja, ich verschone die Städte, trotz allem Bösen, wenn ich 10 Gerechte in ihnen finde. Und er fand sie nicht. Schon interessant. Die Menschen im Gazastreifen, die hätten fliehen können. Und viele sind auch geflohen. Viele sind gerettet worden. Gott ist nicht einfach brutal. Jetzt fragt man sich aber noch, aber sorry mal, es steht doch da in den 10 Geboten, du sollst dich töten, oder? Jetzt aber Gott verordnet Krieg und dass ganze Familien, Städte getötet werden sollen. Gott bindet sich nicht selber die Hand. Dieses Gebot, du sollst dich töten, heißt nicht, dass man nie jemanden töten soll. Denn im selben Buch, wo das steht, 2. Mose 20, 13, dieses Gebot, du sollst dich töten, Kapitel 21, habe ich nicht drauf auf dem Skript, steht, wenn ein Mensch tötet, mordet, soll er was? Getötet werden. Er hat sein Leben verwirkt. Gott schützt das Leben. Aber dort, wo Menschen dieses Leben nicht schützen, greift Gott radikal ein und tötet das Böse. Versteht ihr? Deshalb ist es so notwendig. Ja, stimmt, Gott hat das Gebot gegeben, du sollst dich töten, damit Menschen im Frieden miteinander leben. Aber wenn jetzt einer kommt und tötet, dann hat dieser das Leben verwirkt. Stellt euch vor, eben Gott bindet sich nicht die Hand, ah, du hast wohl jetzt getötet, aber ich habe gesagt, man darf dich töten, also lass dich leben. Würde er das Böse grassieren. Das macht Gott nicht. So können wir das ein wenig verstehen. Drum, Weckruf. Erleben wir gerade wenn es um Israel geht, eigentlich alttestamentliche Geschichte und Handeln Gottes. Wir sind uns das einfach nicht mehr gewohnt. Gott hätte radikal eingegriffen. Dort in Gaza. Noch viel radikaler, als die israelische Armee das getan hätte. Und wir sehen den Aufschrei, den es schon heute gibt. Deswegen. Unfassbar. Dieses Volk, die sogenannten Philister, wird wahrscheinlich erst die Zukunft noch zeigen, wie viel sie von all dem gewusst haben, was dort vorbereitet war gegen Israel. Bestimmt viele Unschuldige. Aber bestimmt auch viele, die Mitwisser waren. Und wie schwer ist es für die Nation Israel, hier einen Unterschied zu machen. Gell? Gehen wir weiter. Gibt es Hoffnung für diesen ganzen Nahostkonflikt? Ja, ich denke, es gibt wirklich Hoffnung. Und diese Hoffnung heißt, der Gott der Bibel heißt Abraham, heißt Jesus Christus. Ich habe schon am Anfang angetönt, das große Problem im Nahostkonflikt in dieser Welt überhaupt ist Sünde. In Römer 6, 23 steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus. Der Lohn, die Auswirkung, die Folge von Sünde, von Ungehorsam, von Unglaube gegen Gott ist der Tod. Und dieser Tod herrscht seit Eden. Seit dem ersten Mal, als der Mensch etwas gegen Gott getan hat. Seit daher herrscht der Tod in unserer Gesellschaft, in dieser Welt. Sünde heißt, gegen Gott zu handeln, nicht auf Gott zu hören. Aber Gott hat eine Lösung. Und jetzt all das Schreckliche, das wir von Gott wissen, auch aus dem Alten Testament, das wir nicht verstehen, das ist vielleicht ein bisschen rational, können wir es einordnen, aber denken, ach, muss das sein? Vergessen wir das eine nie. Der Gott der Bibel ist der Gott des Alten Testaments und des Neuen Testaments. Und dieser Gott hat seinen Sohn, Jesus Christus, in die Welt gesandt. Matthäus 1,21, wir gehen in Richtung Advent. Sie wird aber einen Sohn gebären, Maria, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Genau das Problem greift Gott auf. Das, was uns den Tod bringt, die Sünde, er kommt, Jesus, wegen der Sünde. Johannes 1,29, am folgenden Tag sieht Johannes, der Täufer, Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, schau, lug, schau, und ich möchte es uns sagen, schaut, ich möchte es den Palästinensern sagen, schaut, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Auch den Juden, Israeliten, schaut, Jesus, denn auch sie akzeptieren ja als Volk Jesus als Messias noch nicht, als diesen Retter, der gekommen ist, um ihre Sünden wegzunehmen. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, da sehen wir das Ausmaß dieser Sündenerrettung. Für die ganze Welt gilt es, für alle Menschen. Ist es nicht großartig? Das ist die Hoffnung. Auch das, deshalb ist der Nahostkonflikt eigentlich ein Weckruf. Das wahre Problem ist die Sünde. Und wisst ihr, es ist ja schon spannend. Es ist ja immer mehr, kommt jetzt ans Tageslicht, was da in diesem Gazastreifen alles abging. Was da gebaut wurde. Was da die UNO über Jahrzehnte hinweg aufgebaut hat. Aufbauen ließ. Und die große Frage ist, wer wusste das alles? Diese ganzen Waffen und. Es ist ja dramatisch. Und wo kommt jetzt das Schuldeingeständnis? Wisst ihr, das ist der entscheidende Punkt. Das Schuldeingeständnis. Wie geht man mit Sünde um? Kommt jetzt das große Ahle, was haben wir gemacht? Was haben wir zugelassen? Was haben wir da den Menschen im Gazastreifen geholfen? Da haben wir ja bewusst oder unbewusst eine Terrororganisation und Amir Zafati sagt, die größte Terrororganisation der Welt wurde da aufgebaut. In diesem 40x6 Kilometer Streifen. Ist ja unfassbar. Wo kommt das Schuldeingeständnis? Und zu sagen, da haben wir einen großen Fehler gemacht. Kommt das oder kommt das nicht? Wer seine Schuld eingesteht, kann immer zu Gott kommen, kann zu Jesus kommen und er vergibt. Er reinigt uns von aller Sünde. Das ist die Hoffnung. Für diese Region, für diesen Ort. Das gilt für alle Menschen. Vers 7 noch, zurück zu Sacharja, wir sind gerade fertig. Und ich will, die Rede ist von Philister, und ich will sein Blut aus seinem Mund wegschaffen und seine Gräuel zwischen seinen Zähnen, sodass auch er unserem Gott übrig bleibe und sein soll wie ein Geschlecht in Juda und Ekron wie die Jebusiter. Gut, das vielleicht versteht ihr ein bisschen Bahnhof. Wir sind die Jebusiter, fangen wir da an. David, König David, als er Jerusalem einnahm, Zion einnahm, waren die Jebusiter dort, Heiden. Eben, das waren Leute von diesen Völkern, die eigentlich aus dem Land herausgeworfen werden sollten. Aber diese sind übrig geblieben und sie wurden ein Teil von Israel. Und das vergessen wir oft. Jahrhunderte vorher, Gibeoniter, Genau dieselbe Geschichte bei Josua. Ein bisschen komisch, sie haben so einen Dreh, sie haben eigentlich den Josua hinters Licht geführt, einen Trick angewendet, sodass sie einen Vertrag bekommen, dass sie im Land bleiben können. Und das Seltsame ist, Gott sagt, sie haben recht. Sie dürfen jetzt im Land bleiben. Du hast es unterschrieben, Josua. Und bis zum heutigen Tag sind sie dort. Hatten sie das Recht, dort zu bleiben? Rahab, die Heidin, hatte das Recht, mit ihrer Familie in Israel zu bleiben. Die wendet das direkt an auf die Menschen jetzt im Gazastreifen. Wenn sie Frieden machen mit Israel, wenn sie akzeptieren, jawohl, sie dürfen dort sein. Israel hat ein Existenzrecht. Wir machen Frieden mit euch. Hätte Israel kein Problem, diese Menschen zu leben. In Israel leben 2,5 Millionen arabische Christen und Muslime. Friedlich mit den Juden zusammen. Haben dort Parteien. Wo gibt es das in den islamischen Ländern? Dass Juden Parteien machen könnten und friedlich leben könnten. Und hier steht sogar, es wird solche geben, die werden eben sein wie die Jebusiter. Eben auch von diesen Philistern. Menschen, die Frieden machen mit Israel. Und wisst ihr, was ihr das noch, der auch ein Zusammenhang darstellt, ist? Weißt du, habt ihr von diesem Abraham-Abkommen gehört? Das in den letzten Jahren man in den Medien vernehmen konnte. Da hatte dieser Ehen ein bisschen ein wenig zweifelhafte Präsident Trump, amerikanischer Präsident Trump, ehemaliger Präsident, hat ja im Nahen Osten einiges Positives bewirkt. Dass nämlich islamische Staaten angefangen haben, das Existenzrecht Israels anzuerkennen und sich wirtschaftlich zu verbinden mit Israel, um Frieden zu schaffen. Und es hat immer mehr Länder sind dazugekommen. Und Saudi-Arabien war nahe dran, sich diesem Bund beizuschließen. Sie akzeptieren Israel als Nation, das Volk der Juden, dass sie dort Existenzrecht haben. Und wir kooperieren miteinander für das Wohl dieser ganzen Region. Und dann kam der 7. Oktober. Mit dem Ziel, einfach wieder Streit und Unruhe in die arabische Welt hineinzubringen gegen Israel. Schon fies. Das ist der Zusammenhang. Aber spannend fand ich auch da wieder Abraham-Abkommen. Da hat sich jemand etwas überlegt, oder? Gehen wir zurück, wo hat denn das Ganze begonnen? Wo haben wir Gemeinsamkeiten? So kann man einen Konflikt lösen. Das können wir jetzt anwenden auf unsere Situation. Man kann einen Konflikt lösen, wenn man wieder sucht, nicht die Unterschiede, sondern wo haben wir Gemeinsamkeiten. Und auf diesen Gemeinsamkeiten anfangen aufzubauen. Und wenn wir dann noch Gott mit ins Spiel nehmen würden und nimmt, dann gibt es eine große Chance, dass größte Konflikte und Streite sich lösen können und wieder etwas zusammenkommen kann. Was wir auch lernen können aus dieser Situation ist, es kann wirklich das Schlimmste und Schrecklichste geschehen. Wir werden nächsten Sonntag ein paar auch Dinge aus der Geschichte Israels anschauen und werden etwas Erstaunliches feststellen. Gott hat unwahrscheinlich Schlimmes über das Volk der Juden gebracht. Holocaust zum Beispiel. Aber auch schon in der Bibel finden wir Dinge, die wirklich schrecklich beschrieben sind. Aber Gott kann auch diesem Schrecklichen, lässt er immer wieder Gutes geschehen. Das können wir auch für unser Leben anwenden. Gott kann Schwieriges, Krankheit, eine Trennung oder was auch immer, kann Gott zulassen. Wenn du einsichtig bist, wo habe ich Fehler gemacht? Kann Gott etwas Neues und Gutes entstehen lassen. Amir Zafati schließe mit dem, meint, dass kurzfristig sehr viel Gutes aus dieser jetzigen Situation entstehen wird. Aber er ist sich auch sehr bewusst, was die Bibel noch sagt über den Nahen Osten. In der nahen Zukunft, aber auch positiv in der weiten Zukunft. Nächstes Mal aber dann mehr dazu. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich will noch beten. Jesus, vielen Dank, dass du uns ein Wort gibst, auch wenn wir manches vielleicht wenig verstehen. Gib uns Herzen, damit wir deine Pläne verstehen können. Wir haben dieses Lied gehört, wenn alles am Ende ist, dann kommst du und dann sehen wir deinen Plan mit unserem Leben, mit dieser Welt. Und wir sehen, am Ende kommt alles gut. Und für die Menschen, die sich dir anvertrauen, die Schuld und Sünde, weil wir ohne dich gelebt haben, eingestehen und zu dir zurückkommen, hast du einen guten Plan für uns. Und für jeden Menschen ist dieser Weg offen. Dafür danken wir dir. Wir beten bewusst auch für die Palästinenser, für die Betroffenen, für die Juden, für dein Volk, für all diese Betroffenen dieser Region. Gib, dass sie dich, Jesus, den Friedefürst, kennenlernen. Amen. Im Übrigen noch, zum Schluss, ganz zum Schluss, im Vers 9 dann, Zacharia 9, ist ja der große Weihnachtsvers. Gell, diese Geschichte, die wir jetzt gelesen haben, oder diese Ereignisse, kommt dann anschließend gerade, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Der Weihnachtsvers ist schon spannend, wenn man den Zusammenhang mal sieht. Und das ist ja geschehen. Das ist Geschichte. Jesus kam reitend auf diesem Esel.